Moin, wir sind die Küstenfräuleins.
Hier kommen die Titten auf den Tisch.
Wir sind Carina Davert
und Roberta Xiros.
Moin.
Liebeskummer ist ein richtig gemeines Arschloch. Da sind wir uns auf jeden Fall einig heute in der Folge. Robsi erzählt von ihrem ersten Liebeskummer, der in einem eigenartigen Pizzakurs endet. Ich erzähle von einem Liebeskummer, der so schmerzhaft war, dass er mein Leben verändert hat. Und ein Liebeskummer, der mir heute noch ein bisschen nachhängt. Wir haben ein paar Tipps für euch, wie man mit Liebeskummer gut umgehen kann. Und vor allem haben wir einen Ratschlag an euch. Nehmt Liebeskummer ernst, nehmt euch selbst ernst. Und nehmt euch ab und zu mal ein bisschen in den Arm. Viel Spaß mit der Folge. Robsilane, erinnerst du dich noch an deinen ersten Liebeskummer?
Ja, soll ich ihn dir erzählen?
Ja, bitte.
Also abgesehen von so Sandkastenliebeskummer oder Grundschulliebeskummer war mein erster echter Kummer, an den ich große Gefühle geknüpft habe, in der Pubertät tatsächlich, wie es wahrscheinlich vielen geht. Da hatten wir einen Jungen in unserer Clique, in den ich ganz doll verknallt war. Und wir haben sehr viel miteinander unternommen und wir waren sehr, sehr gut befreundet. Und irgendwie hatten sich dann zumindest auf meiner Seite deutlich mehr Gefühle entwickelt. Ich wusste aber nicht nur, dass das so gar nicht gewollt war, sondern es war mir auch ein bisschen peinlich und ich malte mir auch keine Chancen aus. Zu Recht, wie ich dann erlebt habe. Ich war also still und heimlich in ihn verknallt und habe halt nur meiner besten Schulfreundin davon erzählt. Wir haben dem Jungen dann einen Decknamen gegeben, der lautete damals Yogi. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie wir drauf gekommen sind. Aber wir haben halt immer über Yogi gesprochen und was er nicht alles getan hat. Und irgendwann erzählte mir Yogi, der so eigentlich gar nicht hieß, dass es eine mehr gäbe, wenn man eine Briefmarke auf einen Brief oder eine Postkarte falsch herum aufklebt, dann bedeutet das, ich liebe dich.
Mhm.
Das habe ich mir aus irgendwelchen Gründen gemerkt und er schrieb mir dann irgendwann eine Postkarte aus dem Urlaub. Und auf dieser war die Briefmarke falsch herum aufgeklebt. Ich bin fast durchgedreht vor Freude, weil ich dachte, das sei eine chiffrierte Meldung in meine Richtung und habe mich also sehr auf seine Wiederkehr gefreut, die dann völlig ereignislos verlaufen ist. Und irgendwann haben wir dann Silvester gefeiert bei einer aus unserer Clique. Die Mutter war irgendwie nicht da, es war eine alleinerziehende Mama und auch die Geschwister nicht. Und die Freundin hatte das Haus ganz für sich und wir waren dann da richtig, so richtig krasse Hausparty, wie das so war in den 90er Jahren. Und Yogi war auch eingeladen, kam aber dann erst kurz nach 0 Uhr. Und wir haben dann halt gefeiert und ich hatte versucht, mir ein bisschen Mut anzutrinken und hatte überlegt, ob ich ihm dann vielleicht in dieser Nacht, in dieser Silvesternacht, meine Liebe gestehen könnte. Oder zumindest mein tiefes Interesse, meine tiefe Zuneigung. Und hatte mir etwas Mut angetrunken und es wurde 0 Uhr. Wir haben gefeiert und wir haben angestoßen und wir haben einander frohes neues Jahr gewünscht. Und kurze Zeit später kam er mit Freunden zur Tür rein. Er hat also von der einen Party zur nächsten, zu unserer gewechselt, taucht in der Tür auf. Wir saßen so in dieser Sofagruppe neben mir, links neben mir, eine der Freundinnen auf dem Sofa. Alle anderen Plätze auf dem Sofa waren frei. Ich saß auf einem Sessel. Er kommt also rein in diesen Raum, ist kaum da, stürmt die schnurstracks durch den Raum auf meine Freundin zu und fällt über sie her und drückt sie mit einem intensiven, hochemotionalen Kuss auf das Sofa. Sie wusste gar nicht, wie ihr geschah. Sie war nicht nur nicht in ihn verliebt, sondern sie hat auch natürlich nicht damit gerechnet, dass er sie jetzt direkt küsst. Und da lagen sie dann auf dem Sofa knutschend und ich saß daneben mit offenem Mund und konnte nicht glauben, was ich da sehe, weil ich hatte mich einfach den ganzen Abend darauf gefreut, dass er da auftaucht. Und ich war so frustriert und so enttäuscht. Es gab natürlich überhaupt keinen Raum mehr und auch 0,0 Anlass, ihm zu sagen, wie ich empfinde.
Entschuldigung, darf ich euch kurz unterbrechen?
Genau, ich mag dich ganz gerne. Ich denke schon, dass er das irgendwie geahnt hat. Ich konnte das wahrscheinlich auch nicht so gut verstecken, wie ich damals glaubte. Aber das war für mich richtig schlimm. Es war wirklich gefühlt eine totale Ohrfeige. Meine Freundin wollte das ja auch gar nicht. Sie konnte ja auch nichts dafür. Ich habe ihr auch keinen Vorwurf gemacht. Aber das fand ich ganz, ganz schlimm. Und ich hatte das, also ich habe mir daraus maximales Drama gebaut, nämlich solche Theorien wie, er ist schon genauso lange wie ich in sie verknallt und jetzt, wo er so alkoholisiert ist, traut er sich das zu zeigen, ich habe überhaupt keine Chance, es ist alles verloren. So, und das war für mich ganz, ganz schlimm. Ich habe mich dann in dem Alter mit meiner Freundin und viel Sekt darüber hinweg zu trösten versucht und irgendwie landete ich dann auf diesem, wir haben dann auch alle da übernachtet und hatten uns so ein riesiges Matratzenlager irgendwie im Wohnzimmer gebaut und irgendwie landete ich auf diesem Matratzenlager neben einem anderen aus der Clique Und mit dem habe ich dann die ganze Nacht geknutscht. Der schmeckte allerdings sehr nach Pizza und ich habe die ganze Nacht eine Pizza geknutscht.
Mm.
Ja. Sehr netter Kerl, aber als wir dann am Morgen, irgendwann sind wir natürlich eingeschlafen, als wir dann morgens wach wurden, war uns das beiden sehr unangenehm, dass wir die ganze Nacht geknutscht hatten.
Aber ich muss hier noch mal kurz einhaken.
Ja.
Erstmal, was für ein sexuell übergriffiger Arsch ist das? Das kann man zur Anzeige bringen.
Ich denke nochmal drüber nach.
Dann möchte ich nochmal sagen, was für ein großer Loyalitätsverlust durch deine Freundin, weil man kann auch sagen, was fällt dir ein? Aufstehen und gehen.
Die wusste das ja nicht. Ich hatte das ja nur meiner allerbesten Freundin gesagt und das war die nicht.
Ach so.
Das war nur eine Freundin aus dieser Clique.
Und die hat sich gedacht, geil, da kommt so ein random Dude auf mich zu, knutsch mich und ich mach mit.
Ja, so random war es ja nicht. Wir kannten uns ja alle sehr gut. Wir haben ja auch viel Zeit miteinander verbracht. Sie wusste nicht, dass ich in den verknallt war.
Ah, okay. Nein, ich dachte, das wäre jetzt deine Freundin.
Nein.
Okay.
Die stand, als sie das sah, dann direkt mit der Flasche Sekt parat und hat mich getröstet.
Gut, dann wissen wir ja nicht, wie sexuell übergriffig es wirklich war. Vielleicht hatten die es auch verabredet. You never know.
Ich glaube nicht. Ich glaube das auch heute noch nicht.
Vielleicht hat er allen Mädchen so eine Postkarte geschickt.
Ist möglich.
Egal, wir mögen ihn trotzdem nicht.
Das ist ein netter Kerl halt immer gewesen. Irgendwann haben wir darüber gesprochen, Jahre später. Und er wusste das, glaube ich, dann auch. Also er wusste schon damals, dass ich so tiefe Gefühle für ihn hatte.
No.
Ja, das war mein erster Liebeskummer. Es hat sehr lange gedauert, bis ich, also ich habe es ihm ja so gesehen nie offenbart, bis dann irgendwann nach unserem Abitur wir dann uns irgendwie zufällig über den Weg gelaufen waren und daraus entstand dann eine Verabredung. Wir haben dann so ganz gemütlichen Abend miteinander verbracht und dann haben wir darüber gesprochen. Ich habe es ihm erzählt und er wusste es sogar. Also er hat es halt gespürt, war ja nicht doof.
Wie alt warst du da?
16.
Hm.
Ach, so. Ich hatte natürlich vorher auch schon Liebeskummer, aber der erste wirklich ernstzunehmende, an den ich auch wirklich die Hoffnung einer Verbindung geknüpft hatte, also auch wirklich auch körperlich zu werden. Ich habe natürlich ausgemalt, wie ist das wohl, wenn ich den knutsche und so, voll toll. Die war da, also wo man da wirklich sagen kann, das war so ein Liebeskummer schon so ein bisschen so auf Erwachsenenniveau.
Ja, das finde ich aber tatsächlich ganz spannend, dass man einfach Liebeskummer immer ernst nehmen sollte. Sowieso bei Erwachsenen, aber auch bei Kindern und auch bei Jugendlichen. Das ist einfach richtig echter, harter, körperlicher Schmerz.
Mhm.
Das finde ich in Tatsächlich Liebe so schön, dass da der Papa seinen Sohn so ernst nimmt. Ja, der Film ist in großen Teilen sehr sexistisch, aber diese Szene, dass der Papa einfach sehr ernst nimmt, dass sein Sohn Liebeskummer hat, finde ich total schön.
Mhm.
Weil das so zeigt, dass es ein Gefühl, klar, das verändert sich irgendwie über die Jahre, aber der Schmerz, der ist immer groß.
Ja, und es ist ja auch so, dass Kinder oder Jugendliche diese Gefühle viel intensiver erleben als wir. Wir haben das auch getan, wissen das aber nicht mehr so ganz genau. Mhm. Aber dieses wirkliche Endzeit-Szenario, was sich in einem Menschen da so breit macht, dieses Übermaß an Dramatik und Folgenschwere, was wir da erleben, das ist echt. Das ist echt von uns empfunden. Und ich bin ganz deiner Meinung, wenn ein Jugendlicher oder ein Kind zu mir sagt, er habe Liebeskummer oder Kummer wegen einer Sache, dann ist dieser Kummer in der Regel sehr viel schlimmer, als ich das in dem Moment nachvollziehen kann, weil ich Erwachsener bin. Das habe ich auch schon immer ernst genommen.
Ja, und wir Erwachsenen wissen ja, wir werden trotzdem überleben. Ist scheiße, aber als Kind denkt man wirklich, oder als Jugendlicher denkt man wirklich, die Welt ist zu Ende. Ich hatte meinen ersten Liebeskummer mit 14 und ich weiß noch, das ist so eine geile Insider-Geschichte. Ich habe eine ganz, ganz lange, sehr, sehr enge Schulfreundin von früher noch. Und damals, waren die Handys, ja, es war das alles noch sehr teuer und so. Und man hatte ja nur so und so viele Freiminuten und eigentlich telefoniert hat man mit dem Handy eh nicht. Man hatte irgendwie 15 SMS und da hatten wir noch keinen Telefonanschluss. Wir waren da gerade umgezogen und ich habe halt diese besagte Freundin immer angerufen mit, weiß ich nicht, von Handy auf Handy oder ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ihre Eltern, die mussten richtig viel Geld bezahlen. Ah, genau, sie hat mich mit Festnetz immer auf Handy angerufen.
Oh nein.
Und ich glaube, es waren fast 1.000 Euro, die sie bezahlt hat. Und 1.000 Euro in den Anfang 2000ern sind so viel wie heute.
Viel Schotter.
Oh, das war, also ist eh viel Geld, aber also meine Nummer wurde dann gesperrt in deren Festnetztelefon.
Wieso bloß?
Bis heute, aber ich habe jetzt eine andere Nummer.
Oh,
was so geil ist, weil ich weiß deren Festnetznummer immer noch auswendig. Es gibt Dinge, die ändern sich nie. Ja, also dieser erste Liebeskummer, der war nicht nur furchtbar schmerzhaft, der war auch sehr, sehr teuer. Zum Glück nicht für mich. Mhm. Ja. Mhm. Aber da war ich so richtig, ich habe jeden Tag mich eingeschlossen in meinem Zimmer am Fenster gesessen, den Mond angejault, dramatische Lieder gehört. Ich, kleiner Nerd, habe ja dann auch immer Phantom der Oper gesungen, so völlig, also ich war ja auch sowieso ein eigenartiger Teenager. Ich hatte so meine sehr besondere Form, Gefühle auszudrücken. Und was war es? Es war ein 18-Jähriger, der gesagt hat, Carina, nein, ich muss jetzt losgehen, mich selber finden, beim Bund.
Oh, ja. Und war da schon was gelaufen zwischen euch oder warst du nur so verknallt in den?
Wir haben geknutscht.
Oh.
Zweimal.
Mhm.
Und das war mein Nachbar vorher. Ich hatte den immer durchs Fenster gesehen, in seinem Badezimmer. Ein bisschen creepy jetzt an dieser Stelle, I know. Aber ich war ja schon immer so eine kleine Eroberin. Ich hatte den gesehen und habe gedacht, den will ich haben. Bin da hingegangen, habe geklingelt und habe gesagt, hallo. Ich bin 14, du bist 18. Ich habe beschlossen, das wird jetzt hier was Tolles mit uns.
Ach was.
Also ich hatte schon ganz schön dicke Eier in dem Alter, möchte ich mal sagen. Ich habe mir wirklich in der Zeit bis 18 viele Jungs angesprochen und erobert, aber nichts davon ist was geworden. Und wenn ich das jetzt so reflektiere, zieht sich das bis heute durch mein Leben wie ein roter Faden.
Jetzt sollen wir nochmal über die Annäherungsstrategien sprechen.
Ich habe ja vor 2 Jahren beschlossen, dass ich keine Männer mehr anspreche, weil ich irgendwie glaube, mein innerer Kompass, der ist irgendwie auch fehlgeleitet.
Naja, wenn du immer hingehst und sagst, hallo, ich bin Carina und das wird was, könnte das vielleicht der falsche Ansatz sein. Also wenn ich damals Liebeskummer hatte und meine Freundin davon erzählen wollte, dann durfte ich das Telefon auch nicht so lange blockieren. Aber Handys gab es noch nicht. Und deswegen musste ich dann immer mein Taschengeld nehmen, so denn ich welches hatte, und habe das dann in die Telefonzelle investiert und habe dann immer 5 Mark vertelefoniert.
Mhm.
Das bedeutete, ich konnte lange sprechen. Aber schlimm war, wenn man gerade an einem Punkt im Gespräch war, an dem wirklich so richtig so eine Klimax erreicht war und man so gerade wie in so einer Serie am spannendsten Punkt angekommen war und dann so eine Frage, und was hat er dann gesagt? Und dann so klick. Da musste ich ja ganz schnell irgendwie noch Geld besorgen. Das bedeutete für mich, zurück, also wenn ich dann keins mehr hatte, weil ich schon alles vertelefoniert hatte, zurücklaufen nach Hause, neues Geld holen, wieder zurücklaufen zur Telefonzelle, so denn ich durfte, weil es ja schon zu spät war.
So denn.
Und dann weiter telefonieren. Und dann war so dieser Spannungsmoment auch vorbei.
Ja.
Ja. War nicht alles einfach damals, 1876.
Deswegen erzählst du auch immer, dass du so alt und weise bist.
Genau.
Ah, jetzt weiß ich es.
Genau.
Alles
aber,
klar.
Aber tatsächlich, was wir gerade sagten mit den Kindern, das ist schon auch süß. Ich kann mich natürlich auch an diverse Situationen mit meinen Kindern erinnern, aber auch mit meinem Patenkindchen, das mir auch das war bei uns zu Besuch. Da war die Kleine 5 und meine Kinder waren 6 und 9. Und wir hatten uns so einen richtig schönen Mädelsabend gemacht und wir saßen beim Abendessen und da erzählte mein kleines Patenkind mir davon, dass sie gerade eine Trennung hinter sich hätte, mit 5.
Mm.
Und hat dann auch davon berichtet, dass es einfach nicht mehr ging.
Und, oh.
Und dann habe ich gefragt, warum ging es denn nicht mehr? Und sagte sie, das passte nicht mehr. Und dann habe ich gefragt, was passte denn da nicht? Und dann sagte sie, ja, also ich war im Kindergarten und ich hatte eine Leggings an und dann kam er und hatte eine kurze Hose an und das passte einfach nicht. Und dann haben sie halt Schluss gemacht.
Ach so.
Und das, ja, und das war schon auch eine Enttäuschung, weil sie hatte sich eigentlich vorgestellt, dass sie auch modisch immer auf einer Wellenlänge sein müssten. Und das ging nicht. Und dann haben wir halt den Trennungsschmerz meines kleinen 5-jährigen Patenkindes verarbeitet. Und das war auch echt in dem Moment, zumindest für einen kurzen Moment. Und saßen wir da auch alle ganz, ganz rücksichtsvoll und ganz, ganz mitfühlend bei unseren Hähnchenschenkeln und, und Pommes. Und haben diese Trennung verarbeitet.
Ich war am letzten Wochenende mit meinem ältesten Neffen im Kindertheater. Und da war so 2 Plätze weiter, saß da so ein ganz süßes, blondes Mädchen. Und die hat auch ein Auge auf den geworfen, du.
Nee.
Ja,
ja.
Das war so eine ganz kleine flirty Biene. Ich sag dazu mal, die sind 5.
Mhm.
Da wollte ich schon sagen, na, 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 na.
Mhm.
Das fand ich ganz süß. Also optisch wäre das ein Match gewesen. Also hätte man jetzt eine Hochzeit planen müssen. Das war eine ganz süße Maus. Die war auch ganz entzückend, als die, das war das Märchen Die Schneekönigin in einer sehr freien Fassung. Und als die Frage gestellt wurde, ob Gerda denn jetzt eigentlich nach Kai, also ob die den jetzt suchen soll, ob sie ihn vergessen soll oder ob sie warten soll, bis er wiederkommt, da war sie ganz entsetzt, als so ein Kind reingerufen hat, wer soll warten? Und die kleine Maus so. Und ich dachte, oh, also mein Segen hast du. Will sagen, das ist schon ein ganz schön abgefahrenes Game, wenn man das jetzt so als Erwachsene beobachtet und denkt, wow, wie früh geht das eigentlich los? Auch dieses Mutter-Kind-Spielen, diese ganzen Rollenklischees und sowas. Und wir spielen jetzt Hausputz. Ich wünsche mir einen Staubsauger, Tante Putti und sowas. Ja, das ist schon irre. Also in Beziehung zu gehen, das steckt schon richtig tief in uns drin.
Das stimmt. Das stimmt. Und man darf auch nicht unterschätzen, wie viel Gefühl Kinder schon für solche Zusammenhänge haben, also auch für Stimmungen und so weiter, weil meine Tochter war in der zweiten Klasse auch verliebt in einen Jungen aus ihrer Klasse und der wusste davon irgendwie nichts. Ich glaube, sie war auch nicht lange in ihn verliebt, aber auf jeden Fall war sie es für kurze Zeit. Und in der Zeit kam der aber zusammen mit einer aus der ersten Klasse, also mit einer Jüngeren. Und meine Tochter machte sich große Sorgen um ihn. Einerseits, weil sie in ihn verliebt war und andererseits, weil sie ihn auch so freundschaftlich sehr, sehr gerne mochte und sehr schätzte. Und dann kam sie nach Hause und sagte, Mama, also der ist jetzt mit der zusammen aus der ersten und ich mache mir da große Sorgen. Und ich sagte, warum machst du denn um Himmels Willen Sorgen? Ist sie denn auffällig? Und sagte sie, ja, du Mama, ich glaube, das ist so eine. Das ist so eine. Mama, ich sagte, oh, das ist so eine, oh, das ist natürlich, muss man gut aufpassen auf den Jungen. Ja, ich mache mir da echt Sorgen, am Ende leidet er dann so und so. Ja, aber er hat es ganz gut überstanden und bis er das überstanden hatte, war meine Tochter auch nicht mehr in ihn verliebt. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist, ob sie wirklich so eine geblieben ist. Vielleicht kann ich es nochmal recherchieren, ich berichte nochmal.
Ich hatte das ja, als ich aufs Gymnasium gekommen bin, da war ich total verknallt in einen Jungen. Und mein Mr. Universe hat ja entschieden, mich richtig hart zu mobben. Und es war richtig schlimm. Also ich habe wirklich durch ihn und durch seinen Freundeskreis wirklich, wirklich schwer echt gelitten. Also die haben mich so viel vorgeführt und es war echt richtig schlimm für mich. Und da hatte ich jetzt auch nie wirklich Liebeskummer, weil es war von Anfang an einfach nur beschissen. Oh. Es war von Anfang an ein Bad Choice einfach. Und der hat aber tatsächlich irgendwann mit 18 oder 19 haben wir so ein Projekt zusammen gemacht. Da hat er sich bei mir entschuldigt.
Oh.
Auch von sich aus.
Ja.
Ist zu mir gekommen und hat gesagt, du Carina, ich wollte nochmal sagen, das war echt richtig scheiße übrigens so vor 6 Jahren. Und das habe ich ihm ganz hoch angerechnet.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist doch ein total netter Zug.
Ja.
Ach Mensch.
Ja.
Was war denn dein letzter Liebeskummer?
Also mein letzter Liebeskummer, das war mein eigenartigster Liebeskummer, den ich je hatte. Der war insofern ganz schwer für mich zu verarbeiten, weil mein Leben so voll war, dass ich eigentlich ganz viel beschäftigt war damit, das irgendwie zu verdrängen und zu leugnen, weil es nicht in mein Leben gepasst hat zeitlich. Also dieser Mann und diese potenzielle Beziehung hat nicht in mein Leben gepasst und es hat auch nicht in sein Leben gepasst. Also es war total besonders und wunderschön von Sekunde 1, aber das Timing war halt beschissen. Mhm. Also er hatte sich gerade selbstständig gemacht mit einem umfangreicheren Unternehmen und ich war schon im Aufbau, also meine Selbstständigkeit lief schon, aber ich war noch sicherheitsangestellt und wusste aber jetzt, also ich war in Vorbereitung meines großen Coups und der großen Lebensumstellung. Und alle, die sich schon mal selbstständig gemacht haben, wissen, das ist die absolute Ausnahmesituation deines Lebens. Das ist einfach mit nichts zu vergleichen. Natürlich Menschen, die Kinder kriegen, die haben auch viele Ausnahmesituationen, aber wirklich diese eine Sache, das sind so viele Existenzängste, so viel Druck und einfach 24/7 Arbeit. Da ist keine Luft zum Atmen übrig. Da ist für niemanden ist da Zeit. Ich hab alle meine Freundschaften vernachlässigt. Also bei mir sind alle zu kurz gekommen und ich selber bin als allererste zu kurz gekommen. Und damit einhergehend natürlich auch dieser Mann, der für mich oder in mir die größten Gefühle ausgelöst hat, die ich bis dato je erleben durfte, was total schön ist und wofür ich auch total dankbar bin, dass ich es überhaupt fühlen durfte. Und gleichzeitig war ich gar nicht in der Lage, richtig Kummer zu fühlen, weil ich wusste, ich habe dafür jetzt keine Zeit. Und es kam richtig doll zeitverzögert. Also es kam eigentlich so ein halbes Jahr später, als ich das erste Mal wieder atmen konnte, kam das irgendwie an so einem freien Wochenende wie so eine Axt in meinen Nacken. So, übrigens, Carina, du bist Ding übrigens, dran. Du bist noch ganz schön traurig. Und dann hat es so total zeitverzögert diesen Kanal geöffnet, was dazu geführt hat, dass ich da wirklich sehr, sehr lange dran zu knapsen habe. Und ich wäre jetzt ja auch nicht so gleich schon wieder so gerührt, wenn mich das nicht immer noch traurig machen würde. Mhm. Weil wir beide nicht dazu in der Lage waren, so miteinander umzugehen, wie es richtig gewesen wäre. Oder wie wir es uns, glaube ich, auch beide gewünscht hätten. Aber er hatte seine Themen und ich hatte meine Themen und die sind beide so gleichzeitig runtergeklappt. Und das hat uns einfach maximal gelähmt.
Mhm. Aber als dir das dann bewusst wurde, wie bist du denn dann damit umgegangen? Also als diese Keule kam, die dich dann sehr brutal daran erinnerte, dass du ja noch gefährlich Liebeskummer verarbeiten musst. Wie hast du das aushalten gelernt? Also was hast du gemacht?
Ich habe so eine Lebensstrategie. Ich glaube, da basiert meine ganze Resilienz drauf. Ich nehme mir gerne dann Zeit, um einfach richtig hart einen abzuheulen. Also ich weiß, wenn ich Gefühle nicht rauslassen kann, geht es mir nicht gut. Mhm. Egal in was, auch wenn das Frust im Job ist oder was. Ich weiß, wenn ich das nicht loswerde, staut sich das auf. Und dann passiert entweder was Dummes, also ich tue was Dummes, oder es passiert irgendwas. Ich treffe eine Entscheidung, die ich dann bereue. Ich überlade mich oder komme einfach nervlich dann nicht mehr zurecht. So. Und deswegen hilft mir das, mich mit mir selber zu verabreden und zu sagen, so, heute Abend guckst du dir Titanic an.
Auch
und,
das noch.
Und Les Miserables. Ja. Setz dich dahin mit so einem Haufen Taschentücher und heulst dir einfach mal richtig einen ab und tust dir so leid, als wärst du einfach der traurigste Mensch auf diesem Planeten. Und das möchte ich an dieser Stelle einfach allen Menschen da draußen auch mal sagen, hey, wenn man Liebeskummer hat, das ist echter Schmerz und man darf sich auch mal leid tun. Man muss nicht immer stark sein und man muss sich auch nicht immer ablenken und man muss auch nicht immer mit Leuten reden und alles besser machen. Man darf auch einfach mal leiden und es tut einfach mal ganz gut und mir tut das gut, wenn ich dann einfach mal mich ein ganzes Wochenende bemitleide und denke, ich bin die ärmste Seele auf dieser Welt. Niemand liebt mich, schon gar nicht der, den ich eigentlich gerne und so. Und dann, ja.
Ich glaube, das ist nicht unbedingt Selbstmitleid, sondern einfach auch Verständnis für sich selbst zu haben, dass man die Situation nicht gut aushalten kann und sich in seinem Gefühl einfach auch erlauben. Und sich selbst nicht verleugnen und so tun müssen, als würde einen das überhaupt nicht jucken und das müsste man unbedingt jetzt weitermachen. Ich weiß gar nicht, ob ich das selber als Selbstmitleid beschreiben würde. So wie du es darstellst, klingt das richtig, aber ich glaube, es ist einfach dieses mit sich selbst mitfühlen und Verständnis für sich selbst haben, als wäre man seine eigene beste Freundin,
ja.
Die dann sagt, ach komm her, lass mal alles raus. Und das ist okay, dass du jetzt traurig bist. Ich finde das völlig richtig und es hat für mich klingt das gar nicht nach Selbstmitleid, sondern wirklich nach ausgelebter Emotionalität, die dann in dem Moment ja auch nachvollziehbar ist. Da passiert ja auch ganz viel mit einem. Ich glaube, man erlebt die Situation unterschiedlich, ob man einfach unerwidert in jemanden verliebt ist und das einfach gar nicht zu so einer Beziehung kommt, so wie ich mit meinem Pizza-Erlebnis dann als Kompensation. oder aber, wie jetzt du und was wir ja auch alle kennen, nach einer gescheiterten Beziehung oder nach einem gescheiterten Beziehungsversuch, wenn man schon wirklich Kontakt zu dem anderen hatte und mit dem auch schon intim war. Ich glaube, das ist schon noch ein anderes Erlebnis, aber ja umso emotionaler, wenn man schon weiß, also wenn man schon weiß, wie sich das angefühlt hat, wenn man gestern noch mit dem da gelegen oder gekuschelt hat und heute ist das alles vorbei und geht auch nicht mehr. Das ist schon ein sehr harter Einschnitt und dann muss man halt auch leiden.
Ja, was ich aber immer viel höre von Leuten ist, dass die nicht nur im Liebeskummer, auch in anderen Themen das so pauschalisieren und dann sagen, ja, aber anderen geht es ja viel schlimmer als mir. Und also Leute bringen das gerne in so einen viel größeren Kontext. Und dann denke ich, ja, natürlich, es gibt Orte auf dieser Welt, die sind so schlimm, das kann ich mir gar nicht ausmalen, wie die Menschen da leben. Aber ich in meinem Hier und Jetzt, in meiner Lebensrealität, ist das jetzt hier der pure Schmerz oder der pure Verlust. Und das darf man eben bei Liebeskummer nie vergessen, finde ich, dass das Trauer ist.
Das
also
ist Trauer, ja.
Es ist ja, das sind genau die Trauerphasen, die du durchlebst, wenn ein Mensch stirbt. Und das ist richtig großer Schmerz, weil dieser Mensch, der verschwindet aus deinem Leben.
Mhm.
Und man versucht dann im Liebeskummer ja noch viel mehr sich selbst die Schuld zu geben, wenn jetzt jemand stirbt, weil er Krebs hatte oder sowas. Da kannst du dir nicht selber die Schuld geben, aber beim Liebeskummer suchst du natürlich immer irgendwie, dann willst du ja die Kontrolle wiederherstellen und denkst, was hätte ich niedlicher sein müssen, habe ich komisch gerochen, waren meine Haare schief oder hätte ich mehr mich einbringen müssen?
Oder weniger.
So, war ich zu viel? Die Frage stelle ich, ist so meine große Lebensfrage.
Kenn ich.
Und das finde ich halt so krass und das finde ich einfach auch so wichtig, dass wenn Menschen um einen rum Liebeskummer haben, dass die wirklich das verdienen, in Watte gepackt zu werden. Und in Eierlikör getunkt und dann mit Puderzucker überstäubt und so ganz liebevoll eingekuschelt zu werden.
Mhm. Aber tendenziell sind das auch Frauen, die bei sich dann die Schuld suchen. Also Liebeskummer empfinden auch Männer ganz schlimm.
Mhm.
Aber tatsächlich ist es so, dass Frauen eher die Schuld bei sich suchen, weil das die für sie möglicherweise, also nicht, es werden nicht alle Frauen so tun, aber überwiegend Frauen, weil das für sie die einzige Erklärung ist. Das muss jetzt irgendwie, das Einzige, was auch herbei plausibilisiert werden kann, ich muss jetzt irgendwas gemacht haben, was nicht richtig war. Ich war jetzt zu viel, ich war zu wenig. Ich habe mich zu viel gemeldet, ich habe zu wenig Freiraum gelassen, ich habe mich zu wenig gemeldet, ich war nicht engagiert genug. Und das ist natürlich Mumpitz. Und dann ist es ganz gut, wenn man dem einfach freien Raum lässt. Aber natürlich gibt es auch Situationen, wo du so gerade sagtest, der Mensch tritt dann aus dem Leben aus. Es gibt ja tatsächlich auch Situationen, wo der Liebeskummer scheinbar einfach nicht aufhören will, weil der Mensch nicht wirklich austritt aus dem Leben. Wenn zum Beispiel, wenn man mit seinem eigenen Kollegen zusammen war, dann ist es ja nicht plötzlich nur, weil man sich getrennt hat, nicht mehr der Kollege. Da muss man sich trotzdem irgendwie begegnen. Und man kann natürlich versuchen, sich aus dem Weg zu gehen. Aber jeder Kontakt, egal wie intensiv oder wenig intensiv er ist, erinnert dann ja wieder daran. Und auch da muss man irgendwie damit klarkommen. Und manchmal geht sogar an einem Jobwechsel der Weg nicht mehr vorbei, wenn man das zu schlecht verarbeiten kann. Es gibt tatsächlich Menschen, die wechseln dann wirklich die Arbeitsstelle, damit sie diesen Abstand bekommen, den sie brauchen, um das auch für sich abzuhaken und um das auch zu verarbeiten und dann auch abzulegen. Ne?
Finde ich auch absolut sinnvoll. Also ja. Die Leute tun auch immer so, das hat jetzt mit dem Thema gar nichts zu tun, als wäre so ein Jobwechsel so ein Wow. Life-changing, als wäre das so ein Riesenakt. Nein, du kündigst und dann fängst du einen neuen Job an. Also,
richtig.
Wenn man es macht, wenn man im Machen ist, stellt man fest, ach, war jetzt doch gar nicht so aufregend.
Nee.
Also, man stellt es sich mal viel größer und aufregender und anstrengender vor, als es tatsächlich de facto ist.
Genau, aber tatsächlich gilt, diese Distanz muss schon auch her. Also, zumindest in Zeiten des Kummers. Ne? Während man, wie du sagst, diese Trauerphasen durchlebt, braucht man eben auch den Raum, das zu durchleben. Und das kann man häufig nicht, wenn man immer wieder mit dem Menschen konfrontiert wird oder sich selbst konfrontiert. Und es geht ja auch häufig los, dass man dann nochmal, gerade jetzt in Zeiten dieser florierenden Social Media, man guckt dann nochmal, was hat er gepostet, wo war er, was hat er getan oder sie und was gibt's da Neues, wieso sind die so fröhlich, wieso ist sie so fröhlich, wieso lacht sie denn, wieso ist er so fröhlich, was macht er denn im Urlaub, wusste ich ja gar nichts von und so. Und das verlockt natürlich unheimlich, wenn man sehr, sehr schnell auch nachgucken kann, was macht derjenige denn so. Und da ist es auch immer ganz gut, wenn man sich bewusst macht, wie sinnvoll es wäre, diese Distanz auch wirklich zu wahren und dann eben einfach auch nicht so viel nachzugucken. Also sich wirklich diesen Raum zu geben, dann lieber Titanic und Les Miserables zu gucken und sich die Augen aus dem Kopf zu heulen, als da zu sitzen mit dem Handy und ununterbrochen zu überwachen, was da in dem Leben des anderen gerade passiert.
Ich bin ja so eine Maus, ich lösche ja immer sofort Chatverläufe, ne?
Ich weiß.
Mir hilft das total. Für mich ist immer so, ciao. Mhm. Ich entfolge dir auf Instagram.
Ah. Ja, das ist im Prinzip ja auch keine schlechte Idee.
Ich
tue mich da immer sehr schwer mit, aber das ist auch häufig dann der Fall, wenn ich immer noch so einen Rest Hoffnung hatte. Ach, er wird schon merken, dass er ohne mich nicht kann. Und dann doch, der kann verdammt gut ohne dich, weil sonst hätte er sich ja nicht getrennt.
Mhm.
Obwohl, das stimmt eigentlich gar nicht bis jetzt, habe ich mich eigentlich immer getrennt, wenn ich ehrlich sein soll. Aber trotzdem ist man dann ja traurig. Manchmal trennt man sich einfach, weil es nicht mehr geht oder weil irgendwelche anderen Rahmenbedingungen einfach nicht gepasst haben. Und dann trennt man sich nicht gerne. Es ist ja nicht so, dass man es leichtfertig täte. Eine Trennung, egal von wem sie ausgeht, ist ja immer ein Bruch und ein Riss. Das ist immer schlimm. Und ich bin immer Ich war immer sehr anfällig für dieses Nachgucken. Mhm. Was macht er jetzt und warum? Ich habe mich sehr, sehr doll zusammenreißen und quasi über mich selbst überwachen müssen, das nicht zu tun. Einfach zum eigenen Schutz. Ja.
Ja, es ist ja auch nicht gesagt, nur weil sich eine Partei trennt, dass die jetzt, die hat ja jetzt nicht deswegen gar kein Liebeskummer.
Nee, genau.
Die Beziehung ist ja auch für diese Person geendet. Ist was anderes, wenn sich jemand trennt, weil er oder sie hat schon was Neues am Start. Mhm. Dann würde ich behaupten, ist es trotzdem Kummer, aber deutlich weniger und abgefederter und sehr viel mit Serotonin überdeckt. Aber in so einer Beziehung, die einfach nicht mehr weitergeht, ich hatte auch schon furchtbaren Liebeskummer, obwohl ich die Beziehung beendet habe. Ja, das ist ja ganz normal. Weil es ja dann auch oft einfach so Vernunftsentscheidungen sind, wo man einfach merkt, es geht nicht weiter, Punkt. Mhm. Trotzdem finde ich diesen Menschen ja noch, vielleicht liebe ich ihn gar nicht mehr so, aber ich habe mich ja an ihn gewöhnt und er ist Teil meines Lebens und das ist er jetzt eben nicht mehr. Mhm. Also es ist ein Verlust in meiner Lebensrealität.
Mhm. Wir sind ja beide Menschen großer Gefühle. Und hattest du denn schon mal eine Trennung, die für dich nicht mit Liebeskummer verbunden war?
Nö. Nee. Also ich habe auch, wenn ich FreundInnen verloren habe, auch immer viel getrauert. Also dass man so sagte, hey, war ja mal nett, ciao. Das habe ich nur mit Tinder-Dates gehabt. Nach dem ersten Date. Mhm. Wieso, wie kommst du da drauf? Hast du das?
Ja, ich habe mich gerade erinnert. Ich habe eine Beziehung beendet, die für mich kein Liebeskummer bedeutet hat. Also ich war wirklich sehr erleichtert, sie beendet zu haben. Und tatsächlich glaube ich sogar, dass mein damaliger Partner das Gleiche empfunden hat. Ich glaube, der Kummer und die Gefühlswallungen oder die emotionalen Ausschläge waren in der Zeit, in der wir uns klar darüber werden mussten, dass das nicht passt mit uns. Und die Wut darüber, dass wir das nicht hinkriegen, die Enttäuschung darüber, dass wir das nicht hinkriegen, die enttäuschende Erwartung an den anderen, dass der einfach nicht so war, wie wir das gebraucht hätten gegenseitig. Ich glaube, da war sehr viel mehr Gefühl im Spiel. Vielleicht haben wir den Liebeskummer einfach vorverlagert oder so, aber rückblickend, glaube ich, waren auch gar nicht richtig tiefe Gefühle im Spiel. Und manchmal denkt man das einfach, oder weil es sich das so gehört, oder weil einfach eine tiefe Verbundenheit ist, aber tiefe Verbundenheit ist nicht immer Liebe. Auch wenn Liebe eine tiefe Verbundenheit ist. Der Rückschluss ist nicht möglich immer. Und da war die Trennung so unausweichlich, dass als ich sie dann vollzogen hatte, ich einfach nur total erleichtert war. Ich habe eigentlich gar keinen Liebeskummer empfunden. Und ich würde jetzt wetten, mein Ex-Partner auch nicht. Ich glaube, der hat im Grunde darauf gewartet, ich würde jetzt einfach mal so ganz, ohne es böse zu meinen, ich glaube, der hatte das Rückgrat einfach nicht, sich zu trennen und hat das irgendwie einfach abgewartet, weil er wahrscheinlich geahnt hat, das kommt irgendwann. Die macht das schon irgendwie so. Mhm. Aber das war sowieso auch so eins dieser Dinge, die mich in der Beziehung gestört haben, so dieses, die macht das schon. Ich bin ja nicht der Seppel vom Dienst, der immer alles schon macht.
Ja.
Und auch das habe ich natürlich übernommen. Habe dann gesagt, so, ja, nee, tschüss. Also natürlich nicht so böse. Aber das war genau das, was wir beide gebraucht haben. Ich glaube, wir waren vorrangig erleichtert. Und jetzt, wo ich so zurückdenke, ist das wirklich eine sehr außergewöhnliche und seltene Situation gewesen, weil für mich waren auch immer irgendwelche Gefühle im Spiel, irgendwelche großen Gefühle. Und wenn es nur das ganz große Gefühl der Enttäuschung oder der unerwiderten Liebe war. Und ich habe das auch so nicht gehabt, bis auf dieses eine Mal. Und das war sehr, sehr erleichternd, aber man kann sich halt auch nicht aussuchen. Und da kann man ja auch, könnte ich mir auch eher die Frage stellen, was ist denn da in mich gefahren, dass ich eine Beziehung führe, in der einige Dinge gar nicht gestimmt haben, was wir eigentlich von vornherein wussten. Ist ja auch nochmal fraglich, ne? Aber zumindest hat es das Ergebnis gehabt, dass ich das ohne Liebeskummer beenden konnte. Ja.
Ja, aber wenn man zusammenkommt, das ist ja auch so viel Projektion, die da mitschwingt.
Ja.
Und das ist ja auch nicht verboten.
Nee.
Diese erste Euphorie und dieses, na, ich probiere mal seinen Nachnamen aus. Also es ist ja auch schön. Und man projiziert ja auch, weil man sich das irgendwo tief im Herzen doch irgendwie auch wünscht. Und wenn man dann feststellt, wir geben uns beide nicht das, was wir brauchen und beide sind damit auch noch so relativ okay, ist auch gar nicht so eine schlechte Geschichte, ne?
Nee, genau. Welchen Fehler man halt nicht machen darf, und das ist mir sehr häufig passiert, dass man sich selber so abwertet und dann sagt, ja, dann bin ich halt nicht liebenswert genug gewesen, dann war ich halt nicht schön genug, ich war nicht reich genug, ich war nicht schlau genug oder irgendwas, was halt alles so vielleicht nicht genug gewesen sein könnte, damit man halt irgendeine Erklärung hat. Und da ist die Gefahr, glaube ich, sehr, sehr groß. Da würde ich sagen, nein, es muss ja nicht unbedingt an dir gelegen haben, also an mir in dem Fall. Und dass man sich einfach auch nachdem man denn dann zu Titanic und Les Miserables und Bridget Jones mit dem riesengroßen Eispot auf dem Schoß geweint hat und auch mitgegrölt hat, als sie gesungen hat All by Myself. Wenn man das da hinter sich hat, muss es ja trotzdem irgendwie weitergehen, weil man kann ja mit diesem Geheule im Bett nicht ununterbrochen fortfahren. Man muss also schon irgendwo, oder mir ist es sehr schwer gefallen, dann wieder dazu zurückzukehren, dass ich aber durchaus liebenswert bin und dass ich durchaus auch eine wertzuschätzende Person bin und so weiter. Also meinen eigenen Wert wieder zu erkämpfen vor mir selber, das war auch immer so ein Angang. Und ich glaube, das ist auch etwas, wenn man in so einem Loch ist, das ist ja wirklich, man ist ja wirklich, es ist ja ein Absturz aller Emotionen, also die Emotionen sind negativ, die Hormone stürzen in den Keller, es ist einfach alles im Keller. Das Selbstbewusstsein ist im Keller, die Hoffnung ist im Keller. Ja. Also irgendwie muss man aus diesem Keller halt auch wieder rauskommen und das schafft jeder auf seine eigene Art und Weise, aber tun müssen wir es irgendwie. Und manchmal, und ich glaube, dass das, was das Ganze so schlimm macht, ist dieses ohnmächtige Gefühl von, ich weiß gar nicht, wie ich aus diesem Keller wieder rauskomme. Und ich glaube, du hast vollkommen recht mit dieses Weinen. Und das Weinen um etwas, um jemanden, ist wichtig. Aber dann muss es irgendwie auch weitergehen. Was hast du denn so jetzt nochmal so zur Praxis? Jetzt hast du Les Miserables geguckt und dir die Augen ausgeheult. Und wie ging es denn dann für dich weiter? Was hast du denn dann noch gemacht, um das Ganze hinter dir zu lassen?
Also um in diesen fünf Phasen der Trauer zu bleiben. Das erste ist leugnen. Das zweite Titanic gucken. Das ist so Gefühlsausbrüche.
Ja.
Und ich bin da ganz furchtbar wütend, weil ich denke, du Arschloch, warum hast du mir das nicht gleich alles anders kommuniziert? So, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Aber auf jeden Fall ist es immer gut, Wut zu entwickeln. Es gibt ja so People-PleaserInnen, die können nie Wut entwickeln. Und Wut brauchst du, um dich abzugrenzen von Menschen oder von Dingen. Naja, und dann die nächsten offiziellen Schritte sind Verhandeln, Depression und Akzeptanz. Und ich glaube, in dem Punkt Depression war ich in dem Fall richtig gut.
Wie hast du verhandelt? Mit wem? Mit dir selbst?
Damals war ich in Therapie und habe das mit meiner Therapeutin
verhandelt.
Okay. Verhandelt und geguckt einfach, wie das kam, was er für Baustellen hatte, die wiederum meine Baustellen so getriggert haben und dass das deswegen einfach auf beiden Seiten so die Rolltore runtergefahren sind. Obwohl es beide gar nicht wollten. Und das auch zu akzeptieren, das hat mir einfach furchtbar wehgetan. Das fand ich einfach ganz, ganz schlimm, weil man dann denkt, an einem anderen Zeitpunkt, an einem anderen Ort, beide eine Therapie später, wären wir zusammen den Sonnenuntergang gesegelt. Aber das steckst du eben nicht drin. Und was mir einfach wahnsinnig hilft, ist tatsächlich dann einfach viel zu reden, den Leuten deinen Scheiß zu erzählen und zu erzählen und zu erzählen, dass sie immer denken, oh mein Gott, redet sie immer noch von ihm? Okay, ja. Aber das gehört eben auch dazu, dafür dürfen mir ja meine FreundInnen auch ihren Scheiß erzählen. Das ist der Deal. Was ich mit dir ja schon ein paar Mal zelebriert habe in schweren, einschneidenden Momenten im Leben, das waren ja immer gerne so kleine Rituale. Ich weiß noch, wir haben mal so feierlich so einen Brief verbrannt.
Ja.
Sowas hilft mir tatsächlich. Also ich finde es immer gut, so Sachen aufzuschreiben, also Briefe auch zu schreiben, die ich gar nicht abschicke. Weil das wäre einfach nur peinlich und unangenehm. Aber sie einfach zu schreiben mit dem ganzen Schmalz und mit der ganzen Tragik, als wäre ich Julia persönlich. Und das dann einfach verschwinden zu lassen, damit das möglichst niemand mehr sieht in diesem Leben. Ansonsten Ablenkung, aber halt nicht zu viel.
Also gar nicht, wie viele Briefe in meiner Feuerschale schon verbrannt sind.
Ja. Ich finde halt, Ablenkung ist immer mit Vorsicht zu genießen. Also ich glaube, gerade Männer sind dafür prädestiniert, dass sie so losgehen, fressen, ficken, saufen.
Ja.
Und heißt auch nicht, dass ich das nicht auch schon mal getan hätte. In meiner Familie, wenn wir wirklich in Trauer sind, wenn wir Krisen haben, hat immer jemand eine Flasche Uso und eine Schachtel Zigaretten, obwohl wir eigentlich alle angeblich ja NichtraucherInnen sind. Das darf auch sein. Ja. Man muss es nur im Blick behalten und irgendwann merken, so. Und jetzt ist auch mal gut. Jetzt musst du auch mal wieder deinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Aber eben genau, so eine Mischung aus Ablenkung, aber immer sich gut selber im Blick behalten und gucken, was man so braucht. Me-Time und halt nicht random ins Dating-Game stürzen. Das ist einfach, finde ich, das Schlimmste, was man machen kann, weil das ist ja den potenziellen Dating-PartnerInnen gegenüber auch einfach richtig unfair.
Ja, das ist vor allem selbst die totale Überforderung, die man in dem Moment nicht wahrhaben will. Das ist halt ein stinkender Haufen Leid, der da so liegt und dann latscht man immer so drumrum. Und der nimmt Raum ein, den man bräuchte für den, den man da jetzt gerade aus fadenscheinigen Ablenkungsgründen kennenlernt. Der braucht diesen Raum. Und der kommt in diesen Raum und da liegt dieser Haufen Leid noch drin rum.
Mhm.
Das ist wirklich, das halte ich auch für keine gute Idee. Aber du hast recht, ich glaube, Männer machen das schnell. Und man ist dann auch schon sehr erschrocken, oder ich war zumindest immer sehr erschrocken, wie schnell die dann so ein Profil hatten. Also man hat gerade noch von was weiß ich was geträumt, wie man, wie du schon so schön gesagt hast, gemeinsam in den Sonnenuntergang segelt für den Rest seiner Zeit. Und dann klappt das alles nicht mehr und dann sieht man der Tatsache ins Auge und man trennt sich und bam, keine 3 Tage später ist der andere schon wieder richtig im Dating-Fieber. Das hat mich auch immer sehr erschrocken. Es hat auch immer sehr nochmal wieder Wunden aufgerissen. Also es hat, ich weiß gar nicht, natürlich wünsche ich keinem, dass er leidet, aber es hätte mir schon so ein bisschen geholfen in einigen Momenten des Lebens, wenn ich zumindest hätte ahnen können, dass es dem dann auch schlecht geht. Und es wirkt dann ja immer nicht so. Das heißt ja nicht, dass es dem nicht schlecht geht.
Klar.
Aber es vermittelt halt einen ganz anderen Eindruck. Und dann setzt das auch schon wieder ganz viele Reaktionen in Gang, die man eigentlich nicht haben will. Wo man das Gefühl hat, man kommt wieder, man katapultiert sich selbst wieder zurück in Phase 2 der Trauer.
Ja, was auch immer hilft, ist ausmisten. Ich habe ja sogar letztes Jahr in meinem Leben alles ausgemistet aus meiner Wohnung, was mir jeden Mann geschenkt hat. Oder was je ein Mann meiner Mutter geschenkt hat. Bis auf eine Ausnahme. Und das war total befreiend. War das gut? Das war so ein Ansatz von meiner Coachin. So, probier das doch mal aus. Und ich dachte nur, wie geil. Das war eine Wohltat.
Mhm.
Und deswegen ist es immer gut, halt auszumisten. Gerade wenn das so eine frische Liebe war, was man dafür Geschenke gekriegt hat und sowas. Oder noch T-Shirts hat, an denen man riechen könnte. Mhm. Weg, hau es weg. Das ist wie mit AlkoholikerInnen. Dieses, nimm die Droge weg, mach es weg, dann ist es nicht greifbar.
Mhm.
Das ist so ein großer Schmerz und so eine Selbstkasteiung, wenn du da jeden Abend wieder an so einem T-Shirt riechst und weißt, du kriegst das jetzt nicht.
Stimmt.
Ja, also ausmisten finde ich auch gut. Und so eine Shitliste aufschreiben, so dieses Aufschreiben, alles, was scheiße an dir war. Und deswegen wäre es nie schön gewesen zusammen.
Nee, genau.
So, weil du hast nämlich, keine Ahnung, du mochtest kein Nutella oder so.
Und ich fand dich schon immer doof.
Genau.
Ja.
Also gerade am Anfang von so einer Liebe ist es viel Projektion und man weiß ja dann auch noch gar nicht so viel übereinander. Aber wenn man dann schon so 1-2 Jahre zusammen war, da hat man dann schon mitgekriegt, was einen stört. Und dann ist so eine Shitliste schon wirklich heilsam.
Ja, habe ich noch nicht gemacht, aber für wen es heilsam ist, der soll es halt auch machen. Die Shitliste.
Ja.
Aber tatsächlich, wenn ihr gar nicht wisst, was ihr tun sollt, dann, also man muss nicht um jeden Preis immer mit ganz vielen Freunden und Freundinnen zusammensitzen, aber bevor ihr wirklich ratlos seid und nicht wisst, wie ihr euch ablenken oder trösten könnt, ist es auch immer ganz schön, wenn man solche Freunde hat, die einem zuhören und sagen, probier doch mal das aus oder komm einfach her und wir sitzen schweigend auf dem Sofa und gucken zusammen Titanic.
Ich kann mit niemandem zusammen Titanic gucken.
Ach so.
Weil ich schluchze. Ich schluchze, als würde, als ginge es um mein Leben.
Ja.
So. Und er passt schon wieder nicht auf die Tür. Es gibt Filme, die sind für mich nicht gesellschaftsfähig.
Das sind ungefähr bei mir alle Filme und Werbungen, die ans Herz gehen.
Was ich aber auch mal hatte, zumindest selbst diagnostiziert. Ich hatte ja mal so eine ganz furchtbare Beziehung. Okay, alles, was ich bisher von meinen Beziehungen erzählt habe, war
furchtbar. Lassen wir das.
Die war noch furchtbarer als die anderen.
Ja.
In dem Fall kann ich aber wenigstens sagen, da kann ich wirklich dem Mann auch allein die Schuld dafür geben. Da machen wir auch noch mal eine extra Folge zu, aber danach hatte ich einen Liebeskummer eines so epischen Ausmaßes, dass ich so verzweifelt war, dass ich dich gefragt habe oder dir gesagt habe, ich brauche Hilfe, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie ich das verarbeiten soll in meinem Leben. Und dann bin ich ja zu deinem Mentor gegangen, der großartigste Superpsychologe von der ganzen Welt.
Jo.
Und der hat mir das dann tatsächlich erklärt, was da in meinem Körper passiert ist. Also ich hatte das damals gegoogelt und dachte so, ich habe bestimmt das Broken Heart Syndrom. Was in der Tat nicht zu unterschätzen ist.
Es gab
und gibt Menschen, die am gebrochenen Herzen sterben.
Mhm.
Und ich hatte halt alle Symptome. Ich hatte so ein Engegefühl in der Brust. Ich hatte unkontrollierte Schweißausbrüche. Ich musste mich übergeben. Ich weiß noch, als ich von der Arbeit kam und so Leuten an der Bushaltestelle, wo ich Füße gekotzt habe und dann gesagt habe, Entschuldigung, ich bin schwanger, was gelogen war. Mhm. Also mir ging es richtig, ich hatte körperliches Leiden. Mhm. Und es kam dann über deinen Mentor, diesen Superpsychologen heraus, dass da eben was getriggert worden ist aus meiner Kindheit, dass ich also retraumatisiert worden bin durch das, was der mir angetan hat. Und fand das total irrsinnig, was so Trennung, was Schmerz, was Liebe in Menschen auslösen kann, was da für schwere Wunden entstehen können.
Oder wieder aufgerissen werden.
Oder aufgerissen werden. Und ich habe das jetzt auch schon 14 Mal gesagt, jetzt heute. Aber es ist einfach ganz, ganz krass, was durch Liebe entstehen kann. Ich finde trotzdem, die Liebe ist immer wieder jedes Risiko wert. Ich bin jeden Tag bereit, mich zu verlieben. Aber ich verstehe auch, dass eben Menschen in der heutigen Gesellschaft immer weniger bereit sind, sich zu verlieben und was von sich preiszugeben, weil sie das nicht fühlen wollen, was da auf sie lauert an der hintersten Ecke, nämlich die große Angst, den Menschen zu verlieren, für den man sich gerade entschieden hat und für den man sich geöffnet hat. Mhm. Ist schon ein Brett, muss man sagen.
Ist ein Brett, ja.
Aber toi, 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 dieser Typ war ja mein persönlicher Arschheiliger. Ein Arschheiliger ist für uns beide jemand, der einfach so scheiße war, so abgrundtief scheiße, dass der uns beide dazu angeregt hat, unser Leben zu ändern oder beziehungsweise Themen anzugehen. In meinem Fall war das eine Traumatherapie, die ich da gemacht habe, die mein ganzes Leben verändert hat. Also ich habe seitdem das Gefühl, ich bin die Herrin, die Herrscherin in meinem eigenen Leben. Und so böse und doof dieser Typ einfach war, so sehr bin ich dem heute auch dankbar dafür, dass er mein Arschheiliger war. Mhm. Weil der einfach so einen schlimmen, schlechten Charakter hatte. Aber für mich war diese Begegnung für mein Weiterleben elementar. Ich lebe seitdem jeden Tag besser, aber dafür musste ich echt richtig, richtig tief fallen.
Mit meinem Arschheiligen war auch ein ganz schlimmer Liebeskummer verbunden. Das war eine schwere Zeit und es ist gut, wie du es überstanden hast, dass du es überstanden hast und wie.
Ich habe neulich eine Bekannte getroffen, nach einiger Zeit, die hatte ich ein paar Jahre nicht gesehen. Von der hat sich ihre Frau getrennt und sie war ganz süß. Sie hatte so ein Kummer und so ein Leid. Diese Trennung war irgendwie, weiß ich nicht, ein halbes Jahr her. Und sie hat zu mir gesagt, Carina, ich weiß gar nicht, wie man das aushalten soll. Ich weiß nicht, wann es jemals besser wird. Und das, obwohl ich schon so lange diesen Schmerz jetzt fühle. Und dann hatte sie zu mir gesagt, ja, man sagt doch immer, man hat halb so lange Liebeskummer, wie man in der Beziehung war. Also wenn du jetzt 10 Jahre in der Beziehung warst, dann hast du 5 Jahre Liebeskummer. Und dann habe ich ihr gesagt, nein, das glaube ich nicht. Da gibt es bestimmt eine Statistik zu. Und dann haben wir das zusammen gegoogelt und dann stand da, dass man so im Durchschnitt 12,5 Monate Liebeskummer hat. Die Männer ein paar Monate weniger, die Frauen ein paar Monate mehr. Und dann haben wir beide gedacht, na Gott sei Dank. Weil wie schlimm wäre das? Du führst jetzt 20 Jahre eine Ehe und du musst jetzt 10 Jahre leiden? Geht's denn?
Das halte ich auch für unwahrscheinlich.
Weil da muss man dann schon noch unterscheiden zwischen, ist jemand gestorben oder ist er nur für mein Leben gestorben? Mhm. Also, stell dir das mal vor.
Und weißt du, wie es ihr heute geht?
Das war letzte Woche. Also, also nicht viel besser, glaube ich.
Wie geht es ihr heute?
Also, ganz anderes Leben jetzt.
Oh, wow.
Was ja bei Dating-Geschichten, finde ich, immer einfach auch so wehtut, ist dieser Kummer oder diese Trauer darum, was hätte sein können. Ne? Ina Müller hat so ein schönes Lied rausgebracht, Fast hält länger als fest. Ist schon ein paar Jahre alt, aber ich fühle das so, weil dieses Ganze, diese Projektion, dieses, wir hätten doch ein Haus und Kinder und das wäre alles so schön und dieser Kummer, dass du das alles nie erfahren durftest, ich finde, der tut auch scheiße weh.
Ja, das ist richtig. Also es ist schon noch emotional unterschiedlich, ob man sich von jemandem trennt oder also ob man eine Beziehung beendet, die man auch geführt hat. Also so, dass man also auch weiß, was einem da jetzt fehlt und was da geht. Man weiß, wie die Umarmung war und wie der Kuss war und wie die Urlaube waren und alles, was man miteinander hatte. Und trotzdem kann man auch einen schlimmen Liebeskummer empfinden, wenn man das eigentlich alles noch nicht weiß. Also wenn man sich einfach ganz doll verliebt hat in jemanden und diese Liebe einfach unerwidert bleibt, oder nichts, vielleicht nicht unbedingt unerwidert ist, aber keine Chance hat, weil zum Beispiel eine Partnerschaft im Weg ist sozusagen, also das nicht möglich ist durch eine Partnerschaft oder so. Und dieses, das gibt dem Herzen und der Fantasie natürlich unheimlich viel Raum, sich auszumalen, was da alles hätte sein können. Und wenn das dann unerfüllt bleibt oder mit einer Ablehnung womöglich endet, dann ist dieser Sturz aus diesen durch die Fantasie geprägten Emotionen ja auch sehr, 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 sehr tief. Und das wird als Limerenz bezeichnet. Also es ist auch eine Form des Liebeskummers, die aber Limerenz genannt wird. Das ist ein Begriff, der von Dorothy Tenoff geprägt wurde. Das ist eine amerikanische Psychologin, die das untersucht hat und das Phänomen dieser speziellen Form des Liebeskummers untersuchte und auch festgestellt hat, dass auch da die gleichen Botenstoffe und Hormone ausgeschüttet werden in sehr hohem Maße und diese Ablehnung oder diese unerfüllte Liebe eben auch als ganz, ganz unglücklich wahrgenommen wird. Davon habe ich ja auch einiges erfahren dürfen. Gerade in der Pubertät lernt man das ja, ne? Wenn man sich verguckt und dann ist man, ja, dann versucht man irgendwie jeden Kontakt herzustellen, der irgendwie möglich ist und so weiter. Aber trotzdem ist man dann nicht unbedingt weniger unglücklich, wenn das dann nicht klappt. Das darf man nicht unterschätzen.
Ja, absolut. Und wenn ihr auch Herzschmerzgeschichten habt, schreibt sie uns doch gerne an moin@küstenfräuleins.de. Das lesen nur Robsi und ich. Und vielleicht können wir das hier im Podcast beraten, euch Ratschläge geben, dass auch andere ein bisschen was von euch mitnehmen können. Ansonsten freuen wir uns immer, wenn ihr uns in euren Instagram-Stories teilt. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Ich sag, bis später.
Bis die Tage.